Es ist Pfingsten und wir sind im Römerbrief. Und ich habe ein bisschen mit mir gerungen, weil ich habe gedacht, irgendwie passt das doch gar nicht zusammen. So die letzten Verse im Römerbrief, die Reisepläne des Apostels Paulus, den Auftrag, mit dem er unterwegs ist und dann Pfingsten. Aber ich habe mir entschieden, eine Pfingsteinleitung zu machen und dann zum Römerbrief zu wechseln. Und da wollen wir dann sehen, was Pfingsten eigentlich im praktischen Christsein bedeutet, im praktischen Leben bedeutet. Pfingsten ist ja vor knapp 2000 Jahren geschehen. Paul hat es schon gesagt, 50 Tage nach Ostern. Vor 10 Tagen ist Jesus in den Himmel aufgefahren, also natürlich schon 2000 Jahre her, aber 10 Tage vorher ist er in den Himmel aufgefahren. Und die Jünger waren 10 Tage verlassen, 10 Tage, an denen sie nicht genau wussten, was passieren würde, was kommen würde. 10 Tage, in denen sie in Jerusalem geblieben sind, um einfach nur zu warten. 10 Tage, um zu warten. Und als sie noch mit ihm beisammen waren, da möchte ich lesen, Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. Als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das heißt, das war diese Verheißung, dieses Versprechen, das sie von Jesus bekommen haben. Und sie haben ihn dann nach seiner Königsherrschaft gefragt, wann wirst du diese Königsherrschaft wiederherstellen? Und er geht eigentlich nicht darauf ein, zumindest nicht so, wie sie es erwarten. Er sagt ihnen und erklärt ihnen einfach, dass es ihnen nicht zusteht, diesen Zeitpunkt und diese Zeiten zu kennen, sondern Kapitel 1, Vers 8 in der Apostelgeschichte, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist wie sagt man da schnell, diese Welle, die sich ausbreitet von Jerusalem nach Samaria bis ans Ende der Welt. Dafür hat Jesus schon gesorgt, er hat alles vorbereitet, er hat die Römer ins Land geschickt als Besatzungsmacht, die haben wunderbare Straßen gebaut, auf denen das Evangelium wunderbar laufen konnte und man da nicht mehr durch irgendwelche Dschungelwege gehen musste oder zerklüftete Felsen durchklettern musste. Und dann kommen wir zu Kapitel 2 in der Apostelgeschichte, Vers 3. Ihr merkt, ich möchte nur so einen ganz kleinen, kurzen Einblick da nochmal nehmen. Oder wir lesen Vers 1 bis 3. Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, also ja, erfüllte, als sie alle einmütig beisammen waren, es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten auf jedem von ihnen und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Hier sehen wir die Ausgießung des Heiligen Geistes und seine Nebenwirkungen zu der Zeit damals. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Warum war das nötig? Weil Jesus Christus die Erde verlassen hat. Er ist aufgefahren zum Vater im Himmel. Dort ist er jetzt. Und jetzt hat er seinen Stellvertreter gesandt. Und da sehen wir, der einzige Stellvertreter auf Erden, der einzige Stellvertreter Jesu Christi, ist der Heilige Geist. Es ist nicht der Papst oder sonst irgendeine Person. Es ist der Heilige Geist. Er ist zu Pfingsten gekommen, er ist ausgegossen worden, er macht neu und er verändert Leben, er bewahrt und leitet oder führt, er begabt seine Nachfolger, er redet zu ihnen und er bereitet jeden Gläubigen, jeden Nachfolger Jesu Christi zu, dass er die guten Werke tun kann, die der Vater im Himmel vorbereitet hat. Soweit einfach nochmal zur Erinnerung. Die meisten kennen die Geschichte von der Ausgießung des Heiligen Geistes, von der Gründung der Gemeinde in Apostelgeschichte 2, wie da in Jerusalem gleich eine ganze Menge zum Glauben gekommen sind und wie da wirklich eine Gesellschaft bewegt wurde und total verändert wurde. Und heute wollen wir einen anschauen, der sich verändern hat lassen, nämlich den Paulus. Wir beschäftigen uns schon ein Weilchen mit ihm und wollen in Kapitel 15 uns im Römerbrief seine Reisepläne anschauen oder einen der letzten Abschnitte, die wir da finden. Römer 15, Vers 22 bis 33. Ich habe daraus drei Abschnitte gemacht. Ich will euch nicht wirklich bei dieser Hitze zumuten, dass wir durch alle drei gehen. Also vielleicht gehen wir durch zwei und vielleicht reicht auch einer, wir werden sehen. Wir wollen diesen Text lesen. Römer Kapitel 15, Vers 22 bis 33. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, schreibt Paulus an die Römer, zu euch zu kommen. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig, denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass, wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um des Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Lass mich nochmal beten. Herr Jesus Christus, du hast uns dein Wort gegeben, dass wir dich kennenlernen, dass wir sehen, wie du wirkst und handelst, und wir danken dir, dass du uns nicht hast allein gelassen, sondern eben diesen deinen Geist gesandt hast in unsere Herzen, damit wir deinen Willen erkennen können, damit wir ihn tun können. Und so möchte ich beten, dass du Gnade schenkst zum Reden, dass dein Wort ausgesendet wird, dass du Gnade schenkst zum Hören, dass dein Wort in die Herzen kommt und trifft und Frucht bringt. Im Namen Jesu. Amen. Ich habe heute mal etwas Neues versucht. Ich dürfte gern sagen nachher, das war gar nichts, lass es lieber sein. Also ich habe diesen Abschnitt in drei kürzere Abschnitte natürlich eingeteilt, die sich einfach anbieten. Das eine sind die Reisepläne des Apostel Paulus, Reisepläne von die Verse 22 bis 24. Das andere ist sein Auftrag oder sein Dienst, Verse 25 bis 29. Und das dritte, das habe ich etwas umformuliert. Eigentlich hätte ich da schreiben müssen, Ermahnung. Aber ich habe es Predigen genannt und habe dabei vielleicht so ein bisschen an die Gardinenpredigt gedacht oder an die Predigt, die die Eltern den Kindern mitgeben oder die sie halten, wenn sie die Kinder ermahnen, dann bezeichnet man ja diese Ausschüttung von Weisheiten einfach auch als Predigen, ja, umgangssprachlich, wie gesagt. Und dadurch ergibt sich aber glücklicherweise die Abkürzung RAP, R-A-P, ja. Und da habe ich gedacht, na, machst du doch mal einen RAP, aber Da ich jetzt da etwas befangen bin, mich in der Form zu äußern, habe ich es dann doch mehr so versucht, gedichtlich rüberzubringen, so dass ich jetzt versuche, euch mal diese drei Abschnitte in so einer Art Reimform ein bisschen nahe zu bringen. Ja? Also der erste, da schreibt Paulus: Liebe Römer, ich bin Paulus, stamme ab aus Tarsus, ich bereise die ganze Welt. Jetzt will ich auch zu euch, wenn es Gott gefällt. Das beschreibt also den ersten Abschnitt, also den R. Dann kommt A wie Auftrag. Ich bin unterwegs in die Hauptstadt. Die Kohle drückt so schwer, ich bin ganz platt. Doch die Geschwister brauchen ihren Anteil. Sie haben doch geteilt das Heil. Kommt so rüber, ja. Dann der dritte Abschnitt ist das eben Predigen, die Gardinenpredigt. Das Geld ist gut, das Geld ist wichtig, zusammen kämpfen, das ist richtig. Wir erfüllen Gottes Willen, er schenkt Bewahrung und Erfüllen. RAP, Rep, könnt ihr euch vielleicht merken, diese drei Abschnitte, sodass ihr da eine kleine Brücke habt. Wir wollen uns das erste anschauen, die Reisepläne des Apostel Paulus von Vers 22 bis 24. Ich möchte sie nochmal lesen mit uns. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Paulus Wunsch, Paulus Verlangen, die Gemeinde, die Geschwister in Rom zu besuchen, sie war fast ein Lebenstraum von ihm. Und wer von uns hat nicht schon einen Lebenstraum gehabt? Wahrscheinlich kann jeder so ganz im Geheimen von einem Lebenstraum, von einem Wunsch berichten, den er irgendwie mal gern in Erfüllung gehen sehen würde. Ich habe so den Wunsch, ist jetzt nicht mein Wunsch, aber ich sage das einfach mal so, ich habe so den Wunsch, einmal im Leben noch nach Hawaii zu kommen. War noch nie dort, würde mich mal interessieren. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mich mit diesem Wunsch zu beschäftigen. Ja, ich schaue im Internet, schaue ich mir Bilder an von dieser Insel. Ich betrachte die Temperaturen, die Wassertemperaturen rundherum, die Vegetation, die Tierwelt und was es auch immer da gibt. Und dann beschäftige ich mich weiter mit den Flügen, den Flugkosten. Wann ist es denn am günstigsten, zu welcher Jahreszeit am besten und so weiter. Ich versuche all diese Informationen zu sammeln, ja, um meinem Traum immer neues Feuer zu geben und ihn natürlich auch am Laufen zu halten. Denn vor lauter Utopie kann ja sein, so ein Traum erlischt dann auch mal und geht nicht weiter. Aber dieses Verlangen, dieser Wunsch, dorthin zu kommen, muss ich ehrlich gestehen, hat überhaupt nichts mit den Christen auf Hawaii zu tun. Ich weiß nicht mal, ob es dort Christen gibt, ob es dort eine Gemeinde gibt. Ich würde schon stark vermuten, zumindest hoffen. Aber ich kenne gar niemanden dort. Und es wäre ja rein Interesse halber, aber überhaupt nicht um der Menschen willen. Bei Paulus, da sieht dieser Wunsch völlig anders aus. Sein Wunsch und sein Verlangen hat eben überhaupt nichts mit Rom zu tun. Gerade das Gegenteil ist da der Fall. Er wollte nicht nach Rom, um das Kolosseum zu bestaunen oder die Katakomben oder den kaiserlichen Palast gar zu sehen. Er wollte nicht am Ufer des Tibers spazieren gehen oder den Mittelmeerstrand entlang schlendern, wie wir das zu tun pflegen, wenn wir da in so einer Gegend sind. Das war nicht Paulus Interesse, das war nicht Paulus Ansinnen. Sein Interesse, sein Verlangen war es wirklich, die Menschen, die Geschwister dort zu sehen, ihnen zu begegnen, mit ihnen zu reden, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, über ihren Glauben zu erfahren. Wo stehen Sie? Wie ist es passiert? Was hat Gott in Ihrem Leben gewirkt? Was ist in Ihrem Leben sichtbar? Wie wird es sichtbar? Oder vielleicht auch darüber zu reden, wenn Sie die Zeiten damals so ein bisschen beobachtet haben, Wie war die politische Lage? Was stand Ihnen vielleicht bevor? Haben Sie schon geahnt, was Nero anzetteln würde, was Ihnen begegnen könnte und wie Sie da Ihren Glauben bewahren, wie Sie festhalten würden? Paulus, er wollte die Menschen richtig kennenlernen, als geistliche Geschwister kennenlernen. Das war sein Anliegen. Und er wollte sie auch Ermutigung bringen und dadurch letztlich selbst auch Ermutigung erfahren. Er wollte ermutigt werden durch ihre Standfestigkeit, ermutigt dadurch, dass er sah, wie sie ihren Glauben lebten. Haben wir doch im ersten Kapitel gelesen, wie ihr Glaube auf der ganzen Welt bekannt geworden war. Und eben diesen Wunsch, die Römer zu sehen, er bringt ihn schon ganz am Anfang zum Ausdruck in Kapitel 1. Ich möchte es kurz aufschlagen. Römer Kapitel 1, Vers 11. Da formuliert er: Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Damit ihr gestärkt werdet und dann aber auch das Gegenteil geschieht. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Das war das Verlangen, der Herzenswunsch, das Sinnen, Streben, Trachten des Paulus. Endlich mal nach Rom zu kommen und die Geschwister dort kennenzulernen. Warum? Hat es so lange gedauert, bis er dahin kam? Warum hat es denn nie geklappt? Er war doch von der Höhe her fast schon auf der anderen Seite der Adria, hätte ja eigentlich bloß noch rüberfahren müssen, oder? War ja gar nicht mehr so weit, aber es hat nie geklappt. Und warum hat es nicht geklappt? Römer 1, Vers 13 gibt uns da auch nochmal eine Antwort. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert. Das Ziel, warum er zu ihnen kommen wollte, um unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den anderen Heiden. Und Vers 22, er begründet noch einmal, oder er sagt: Darum bin ich oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Und wenn da jetzt dieses Darum steht, dann muss ja der Grund davor stehen, oder? Und dann lesen wir in den Versen vorher, dass er unterwegs war, das Evangelium zu verkündigen. Und er hat das Evangelium überall im östlichen Raum sozusagen des Mittelmeeres verkündigt. Und das war seine Aufgabe, das hat ihn getrieben. Und jetzt ist er an eine Grenze gekommen. Jetzt gab es keinen Raum mehr für ihn. Und er hat neuen Raum, neue Grenzen oder die Erweiterung seiner Grenzen gesucht. Das hat mich erinnert, ich weiß nicht, ich glaube in den 90er Jahren, da gab es mal so ein Hype um den Jabez. Ich weiß nicht, wer den kennt, 1. Korinther 4. Das Gebet des Jabez, gibt es ein ganzes Buch darüber, war so ein bisschen charismatisch angehaucht. Da kommt einfach der Stammbaum Juda, wird da beschrieben in 1. Korinther 4. Und plötzlich wird da von einem Mann geschrieben, Jabez, der betet zu Gott und sagt: Herr, segne mich, erweitere meine Grenzen und segne mich reichlich und so weiter. Und dann heißt es da zum Abschluss von diesem Mann: und der Herr hat es möglich gemacht. Und so habe ich, das kam mir sofort in den Sinn, als ich gedacht habe, Paulus schreibt davon, wie er jetzt keinen Raum mehr hat, wie er alles sozusagen abgearbeitet hat, was Neuland war, als Pioniermissionar er unterwegs war und die Länder und die Räume, die Gegenden erobert hat. Und jetzt braucht er neuen Raum, braucht er weiteren Raum. Und jetzt ist der westliche Mittelmeerraum dran. Er wollte seine Grenzen erweitern und da gehörte eben dann auch Rom mit dazu. Wir lesen von Paulus, dass er nicht nur verhindert worden ist, nicht nach Rom zu kommen, sondern auch anderenorts ist er immer verhindert worden hinzugehen. Ich möchte euch das gerade schon zeigen in Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16, die Verse 7 bis 10. Verse 6 bis 10. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatien durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Zweimal wurde es ihnen verwehrt, da oder dorthin zu gehen, wo sie hingehen wollten, und sie gingen dann aber einfach schnurstracks weiter. Da reisten sie an Mysien vorbei, das ließen sie liegen, und sie kamen hinab nach Troas. Und dann erfährt Paulus, warum. In der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Es ist interessant, wie klar oder wie einfach Paulus solche Sachen nimmt. Er beruft keine Missionskonferenz ein, bespricht sich nicht mit der Missionsleitung. Sicher hat er darüber mit seinen Mitarbeitern, mit denen gesprochen, die mit ihm unterwegs waren. Aber er macht kein großes Trara daraus. Er sagt hier, das scheint der Weg zu sein und den gehen wir jetzt einfach und Gott wird es bestätigen oder eben nicht, so wie er die Male zuvor eben verhindert hat, dass sie nach Mysien abgebogen sind oder dass sie nach Asia in dieses Gebiet gekommen sind. So wird Gott auch hier ihre weiteren Schritte lenken und sie leiten und dann eben den Riegel zumachen oder die Straße frei machen. Und manchmal ist es natürlich schon wünschenswert, dass eine Missionsleitung mit dazugenommen wird, aber es muss offensichtlich nicht immer sein. Paulus, er ist deshalb nicht verunsichert. Er ist nicht ständig am Zweifeln unterwegs. Gerade dann, wenn es den Berg hochgeht und ein bisschen anstrengend wird. Oh, soll ich diese Straße wirklich gehen, Herr? Ist das wirklich der richtige Weg? Vielleicht denkt er manchmal, na ja, vielleicht wäre das Mittelmeer jetzt doch die gute, bessere Alternative oder so. Also, versteht ihr, er merkt, da ist ein Reden des Geistes in seinem Leben da. Und er geht dann den Weg, den er gehen soll. Er fragt nicht, was ist mein Problem? Er fragt nicht danach, wenn es ihm schwierig wird, wenn es für ihn gefährlich wird, wenn die Straßen holpriger werden. Er fragt nicht danach, ob er diese unbequemen Wege überhaupt gehen soll, ob das wirklich der Weg sein kann, den Gott ihn führt. Sondern es ist ganz klar, das ist der Weg Gottes, den Gott ihn führt. Also keine Zweifel sind da, er tut einfach das Nächstliegende, das Naheliegende und sie reisen hier an diesen Ortschaften, die genannt sind, vorbei. Sie steigen in ein Schiff, sie landen letztendlich in Philippi und tun da ihren Dienst. Auch an anderer Stelle, ich möchte euch damit einfach ein bisschen Mut machen, zu sehen, wenn wir von Gott den Eindruck haben, wir haben da einen Auftrag, dass wir dann diesen Auftrag auch wahrnehmen und gehen und auch nicht bei jeder Schwierigkeit wieder fragen, ja, ist das wirklich Gottes Auftrag? Ja, will jetzt mir der Teufel einen querschießen oder was auch immer? Der Teufel will immer querschießen, das ist klar. Aber wir sollten einfach auch mutig unseren Auftrag voranschreiten, den wir von Gott meinen, empfangen zu haben. An anderer Stelle zum Beispiel schreibt Paulus, dass er auch durchaus mal von Satan verhindert worden ist, zu den Thessalonichern zu kommen. Und Spurgeon schreibt da eine kleine Andacht dazu, und die möchte ich uns gerade kurz vorlesen, über 1. Thessalonicher 2, 18. Seit Anbeginn des Kampfes zwischen Gut und Böse ist es in der geistlichen Erfahrung ununterbrochen wahr, dass Satan uns behindert. Das ist logisch, das ist, Das ist immer sein Bestreben, von allen Seiten, entlang der gesamten Frontlinie, in der Vorhut oder im Hinterland, im Morgengrauen oder in der Mitternachtsstunde. Satan behindert uns. Wenn wir auf dem Feld arbeiten, versucht er, unsere Geräte zu zerstören. Wenn wir eine Mauer bauen, versucht er, die Steine umzuwerfen. Wenn wir Gott im Leiden oder im Kampf dienen, überall behindert uns Satan. Er behindert uns schon, wenn wir zu Jesus Christus kommen. Wir hatten heftige Kämpfe mit Satan, als wir zum ersten Mal auf das Kreuz blickten und lebten. Jetzt, da wir gerettet sind, versucht er, unser Wachstum im christlichen Charakter zu verhindern. Vielleicht gratulierst du dir selbst, bisher bin ich standhaft geblieben. Niemand kann meine Integrität in Frage stellen. Hüte dich vor Prahlerei, denn deine Tugend wird bald auf die Probe gestellt werden. Satan wird seine Kräfte gegen genau jene Tugend richten, für die du am bekanntesten bist. Warst du bis jetzt ein fester Gläubiger, wird dein Glaube bald angegriffen werden. Warst du demütig wie Mose, rechne damit in Versuchung zu geraten, unbedacht zu reden. Die Vögel werden deinen reifsten Früchten picken oder das Wildschwein wird seine Hauer an deine schönsten Reben reiben. Satan wird uns gewiss behindern, wenn wir treu beten. Er behindert unsere Ausdauer und schwächt unseren Glauben, damit wir, wenn möglich, den Segen verpassen. Satan ist ebenso wachsam, wenn es darum geht, christliches Wirken zu sabotieren. Es gab nie eine religiöse Erneuerung ohne ein Wiederaufleben seines Widerstands. Sobald Esra und Nehemia, predigte Paul gerade drüber, ihre Arbeit aufnahmen, wurde Sanballat und Tobia aufgehetzt, um sie zu behindern. Was nun? Wir sind nicht beunruhigt, weil Satan uns behindert. Denn es ist ein Beweis dafür, dass wir auf der Seite des Herrn stehen und sein Werk tun. In seiner Kraft werden wir den Sieg erringen und über unseren Widersachern triumphieren. Soweit dieser Auszug hier. Also Satan versucht auch, uns vom Weg abzubringen. Er versucht, uns zu behindern. Aber auch von ihm lässt sich Paulus überhaupt nicht beeindrucken. Er geht seinen Weg, er nimmt seinen Auftrag wahr. Wir können sagen, Paulus, er lebt tatsächlich in der Realität. Einmal leitet ihn der Heilige Geist oder verwehrt ihm, die entsprechende Gegend aufzusuchen oder eben auch, wie wir es hier in unserem Text haben, die Römer zu besuchen. Und das andere Mal ist es Satan, der ihn eben stört oder der verhindert, dass er einen Besuch machen kann, der den Dienst des Apostels bekämpft. Und beides Male ist es für Paulus kein Problem. Und das möchte ich jetzt nicht leichtfertig sagen. Aber er hängt sich daran nicht auf. Ja? Er ist nicht ständig am Fragen, was ist des Geistes Wille wirklich? Oder muss ich jetzt gegen Satan gehen? Er weiß, Satan ist auch nur in Gottes Hand, indem er handelt, was er tut. Und um diese geistliche Realität weiß Paulus und er weiß, dass er nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen hat. Wir lesen das in Epheser 6, Vers 12. Unser Kampf richtet sich eben genau nicht gegen das, was wir sehen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften, gegen Gewalten und so weiter. Epheser 6, Vers 12, könnt ihr selber nachlesen. Es ist ein geistlicher Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf, den wir zu kämpfen haben. Und das ist der Kampf, von dem Paulus in Epheser 6 deutlich schreibt. Während der Heilige Geist die Gläubigen führt und sie leitet, bekämpft der Satan die Gläubigen. Und für Paulus gibt es eine begründete Hoffnung, doch endlich die Römer zu sehen in unserem Abschnitt, in unserer Stelle, nachdem er so lang gewartet hat, nachdem er so viel gearbeitet hat und der sehnlichste Wunsch seines Herzens, sein Traumziel, noch nicht erreicht hatte bis dahin. Aber er wird ihm näher kommen. Er hat, so wie ich vorher gesagt habe, den östlichen Mittelmeerraum sozusagen erobert und eingenommen mit dem Evangelium. Und er will jetzt weitermachen, nach Westen gehen, bis nach Spanien sogar. Und wenn man schon mal nach Spanien geht, dann kann man ruhig auch den Umweg über Rom in Kauf nehmen. Das ist dann auch nicht mehr weit. Soweit zu den Reiseplänen des Paulus. Der zweite Abschnitt, der lautete sein Auftrag, sein Dienst. Ich bin unterwegs in die Hauptstadt, die Kohle drückt so schwer, ich bin ganz platt, doch die Geschwister brauchen ihren Anteil, sie haben doch geteilt das Heil. Das ist Paulus Anliegen. Er hat den Korinthern, von denen aus er diesen Brief schreibt, schon im Vorfeld geschrieben und den Mazedoniern und auch, wie nennt man die, Achaiesen oder so, geschrieben, dass sie Geld zur Seite legen sollen, eine Sammlung durchführen sollen. Und jetzt ist er in Korinth und hat da diese Sammlung entgegengenommen und es war wohl schon eine ordentliche Summe, sodass es da durchaus berechtigt war, dass er selber diesen Transport begleitet und eben mit nach Jerusalem reist. Diese Verse 25 bis 29, lasst sie mir noch mal lesen. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem in Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig, denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet habe und ihnen diese Frucht gesichert habe, den Jerusalemern, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass, wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. In diesen Versen schmecken wir etwas davon, dass die Geschwister eine wirkliche Liebe zueinander hatten und in Liebe miteinander verbunden waren. Mazedonien und Achaia, einmal Nord- und einmal Südgriechenland, da gehören zum Beispiel die Gemeinden Philippi, Thessaloniki und Korinth selber eben dazu. Und diese Gemeinden in Korinth, sie hatten gehört, dass es in Jerusalem offensichtlich Arme gab, die Versorgung brauchen. Und so haben sie gesammelt und zusammengelegt und haben hier eine ganze Menge offensichtlich mitgeschickt. Dieser Abschnitt wird übrigens oft gebraucht, um zu argumentieren, dass die Gemeindeform in Jerusalem wohl nicht die richtige war. Erinnern wir uns an den Anfang, die Gemeinde in Jerusalem ist entstanden. Die Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Und was haben sie gemacht? Sie haben all ihr Hab und Gut verkauft und haben es in die Gemeindekasse gegeben. Und jetzt ist die Gemeinde arm geworden und braucht Spenden von anderen Gemeinden. Aber ich glaube, das ist nicht so. Denn wir lesen hier in unserem Abschnitt eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Das ist so formuliert, dass deutlich wird, es geht nicht um alle in der Gemeinde in Jerusalem, sondern eben nur um die, die verarmt sind. Aus welchem Grund auch immer. Wenn das Menschen waren, die eben zur religiösen Gemeinschaft gehört haben, die da in Jerusalem gelebt hatten, dann sind sie ausgeschlossen worden. Sie haben keine Sozialversicherung mehr gehabt, für sie ist nicht mehr gesorgt worden und sie sind plötzlich vielleicht sogar ohne Arbeit dagestanden. Und deshalb glaube ich nicht, dass es ein Infragestellen des Handelns der Geschwister in Jerusalem von damals geben braucht und geben muss. Ist die Frage, ist es dann doch eine gute Gemeindeform, die jeder praktizieren sollte, jede Gemeinde, alles Geld in einen Topf und dann so leben, bis der Topf leer ist? Ich glaube, das ist nicht die Frage, obwohl, wie gesagt, in diesem Beispiel sieht der eine das als die vollkommene Gemeinde in Jerusalem, der andere sieht sie eben als gescheitertes Gemeindemodell. Glaube, wir sollten da anders darüber denken. Wenn wir mal in Apostelgeschichte 4, Abvers 32 reinschauen, lesen wir Folgendes: Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer sagte von etwas, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Die Gemeinde bestand aus 5000 Leuten und sie waren ein Herz und eine Seele. Da hört es bei uns schon lange auf, ab 60 Leute in der Gemeinde, Glieder der Gemeinde, sagen wir, die kannst du gar nicht mehr alle kennen. Ja, da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben bei 5000 Leuten, die muss man schon auch öfters treffen. Da muss man schon auch ein bisschen nachfragen, wer bist du, wie geht's dir, was machst du, und immer wieder dran bleiben. Und ich glaube sehr wohl, dass die in der Lage waren, das zu tun. Ich lese weiter. Also sie hatten alle Dinge, sagten sie, sie hätten alle Dinge gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös, das verkauften, und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Und dann kommt ein Beispiel, Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel. Die Gemeinde in Jerusalem war eine große Gemeinde. Viele Menschen sind hinzugetan worden durch die Predigt des Petrus, durch das Leben, das sie gemeinsam gelebt haben. Was sie gekennzeichnet hat, war ihre Liebe zum Herrn. Und die war so groß, dass sie ihren Besitz gebracht hatten, freiwillig. Es war nicht gefordert, das waren echte Opfer. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Da ist nicht das Gemeindemodell das Entscheidende, das dahinter steht, sondern die Liebe zum Herrn, die Liebe zu den Geschwistern. Sie waren Menschen, die dem Herrn dienen wollten. Sie wollten ihm gehören, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft und mit allem, was sie waren. Und genau das hat für ihren Alltag eben bedeutet, für ihr Leben bedeutet, dass sie sich von allem trennen. Die Liebe zum Herrn und den Geschwistern wurde lebendig und sie wurde praktisch. Ich kann euch beruhigen, ich werde von keinem fordern und sagen, er muss alles abgeben. Ja. Ihr könnt ganz entspannt weiter zuhören, nicht nervös werden. Sie hatten letztlich was getan? Die Geschwister, die da alles gegeben hatten, sie hatten letztlich sich selbst ganz von Gott abhängig gemacht. Sie hatten sich ganz der Versorgung ihres Herrn anvertraut. Und das war so, so wird es beschrieben. Und dann in Apostelgeschichte 5, da lesen wir davon, dass welche auch da waren, die geheuchelt hatten, die etwas vorgespielt hatten. Und genau dieser Abschnitt zeigt uns, dass es eben kein Muss war, dass es eben keine Pflicht war. Sie hatten ebenfalls ihren Grund und Boden, ihren Acker verkauft. Und sie hatten es auch zu den Füßen der Apostel gebracht. Aber sie hatten es so gemacht, dass sie ihre Sicherheit noch in den Notgroschen gesteckt haben, den sie abgezweigt haben. Und das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Hätten sie absolut tun dürfen, es war doch in ihrer Hand. Was ihr Problem war, war, dass sie geheuchelt hatten, dass sie gesagt hatten, hier, das ist alles, was wir für dieses Grundstück bekommen haben, hatten aber noch eine Spardose auf der Seite. Ananias und Sapphira, ihr habt vielleicht schon von ihnen gehört, sie sind beide direkt nach ihrer Lüge tot zu Boden gefallen und wurden hinausgetragen. Das Gericht Gottes ist da wirklich sofort eingetroffen. Und man darf aber eben genau aus diesen Geschichten, aus diesen beiden Abschnitten schließen, dass es sich eben nicht um ein Gemeindekonzept handelt, sondern dass jeder persönlich das dem Herrn gegeben hat, wofür er sich verantwortlich gefühlt hat vor dem Herrn. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen und verstehen, dass wir nicht denken, wir sind hier unter einem Zwang oder einem Druck oder einer Pflicht. Das, was diese Menschen getan haben, ist aus purer, aus reiner Liebe geschehen, weil sie etwas davon geschmeckt hatten, wie gütig und freundlich der Herr ist, als er ihnen ihre Sünden vergeben hatte und als er sie zu Christus, zu Christen gemacht hatte. Ihr Handeln, das, was sie getan hatten, das war einfach eine Konsequenz ihres Glaubens. Die natürliche Folge für sie damals war das, ihre Erlösung. Und eben, wie gesagt, deshalb schreibt Paulus in unserem Text im Römerbrief an die Armen oder von den Armen in der Gemeinde von Jerusalem, aber er schreibt nicht, dass alle in der Gemeinde in Jerusalem verarmt waren. Und da sehen wir, dass wir füreinander Sorge tragen, auch über Gemeindegrenzen hinweg. Und auch ohne Bundesschlüssel ist das durchaus möglich. Tatsächlich möchte ich euch ein praktisches Beispiel dafür geben. Das sind zwei befreundete Familien. Ich habe sie jetzt einfach Familie A und Familie B genannt. Beide haben Kinder. Die einen sind schon etwas älter, die anderen noch etwas jünger. Familie B hat 4 bis 5 Kinder. Sie leben ein normales Leben. Und plötzlich geschieht etwas, was ihr Leben gar nicht mehr so normal macht. Der Arbeitgeber des Mannes, der bezahlt keinen Lohn mehr. Und das ist so ein bisschen eine blöde Situation für eine Familie, wenn sie plötzlich ihre Verpflichtungen alle ja weiter zu bedienen hat. Da ist die Miete, das sind die Kosten für das Auto, die Kinder müssen Kleider bekommen, es braucht was zum Anziehen, es braucht was zum Essen. Das Leben muss doch irgendwie weitergehen. Und dann kann man das vielleicht mal einen Monat noch überbrücken, da schnallt man halt den Gürtel enger, oder 2 Monate. Beim dritten, da wird es dann schon sehr schwierig. Und beim vierten, da wird es dann fast unmöglich. Und jetzt, wie reagierst du, wie reagiere ich, wenn diese Situation uns bekannt wird? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, weil genau das ist ein Gradmesser für unsere Empathie, für unsere Möglichkeit mitzufühlen, mit dem anderen mitzugehen, Interesse zu haben am anderen. Das drückt sich darin aus. Und das sehen wir bei den Geschwistern in Jerusalem, das sehen wir bei Paulus, das sehen wir bei den Geschwistern in Rom auf eine einmalige Art und Weise. Und das ist durchaus nachahmenswert. Als der Mann, um wieder zu unserem Beispiel zurückzukommen, als der Mann der Familie hört, dass dieser Bruder 3, 4 Monate schon kein Geld bekommen hat, greift er zum Telefonhörer und sie unterhalten sich. Und letztendlich versteht der Mann der Familie A dann, was das Problem ist, geht mit dem Bruder mit, hört seine Not und er wird dann aktiv und kann ihm einen 4-stelligen Betrag überweisen. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist in dem Fall, weil du kannst nicht von einer Spende von 20 Euro einen überleben lassen, der 4 Monate keinen Lohn mehr bekommen hat. Und da können wir froh sein, dass es solche Menschen gibt, die uns hier zum Vorbild werden. Die Familie B hat dadurch die Möglichkeit, ihren Mietrückstand, den sie quasi schon angestaut hatten, wieder aufzuarbeiten. Und der Mann von Familie, jetzt bringe ich es glaube ich durcheinander, B, bekommt eine neue Arbeit und das Leben geht wieder weiter. Aber so schickt Gott uns manchmal in Prüfungen und die einen bekommen die Prüfung und die anderen sind herausgefordert. Wie gehen wir mit der Prüfung um? Wie zeigen wir unsere Liebe zum anderen praktisch? Gott hat es so eingerichtet, dass Gemeinde dafür da ist, um miteinander zu leben, um einander zu versorgen. Es muss keiner zu viel haben und es muss keiner zu wenig haben. Und in diesem Auftrag und in diesem Dienst ist Paulus hier unterwegs. Er hat gesammelt und bringt nach Jerusalem eine Gabe des Segens für die Armen dort. Das ist nicht immer die Gemeinde. Man hätte ja auch sagen können, naja, die Gemeinde in Jerusalem kann ja ein anderer jetzt mal einen Acker verkaufen und alles ist gut. Aber versteht ihr, da sehen wir, dass wir als Geschwister generell gefordert sind und dass wir uns da auch eins machen dürfen mit Geschwistern aus anderen Gemeinden. Allerdings muss ich das ein bisschen einschränken, denn nicht jede Gemeinde besteht nur aus Geschwistern. Manche Gemeinden sind auch sehr irregeführt oder sind komplett mit einer falschen oder in einer falschen Religion unterwegs. Was wir lernen müssen, ist, dass wir aufpassen müssen, dass wenn Gott uns meint, dass wir nicht auf andere zeigen. Das ist immer das Einfache. Ja, aber der. Nee, wir sollen Gott gehorchen, nicht auf andere zeigen. Die Gemeinden von Mazedonien und von Achaia, sie hätten tatsächlich, gerade was ich gesagt habe, auf Jerusalem verweisen können und sagen können, naja, dort gibt es ja auch mehr Menschen, dort gibt es ja auch Menschen, denen es noch gut geht. Sollen die doch erstmal ihre Pflicht tun, sammeln und dann die versorgen. Nein, sie haben diese Not gesehen und sie haben verstanden, um was es geht und sie haben für sie mitgesorgt. Und das Zweite ist, wenn der Herr durch seinen Geist oder durch sein Wort zu dir redet, dann handle bitte auch, handle bitte auch. Aber beachte eins dabei. Wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen meinen, der Geist redet zu ihnen, aber er sagt etwas völlig anderes, wie das, was im Wort Gottes steht. Und das geht überhaupt nicht. Der Geist Gottes redet nicht entgegen dem Wort Gottes. Der Geist Gottes gibt dir keine neuen Offenbarungen oder irgendwelche Dinge. Der Geist Gottes bestätigt immer nur das Wort Gottes. Und wenn du im Wort Gottes lernst und liest, du sollst einander lieben, dann ist es das Wort Gottes, das dir das sagt. Und wenn der Geist dir dann in einer bestimmten Situation aufs Herz legt, geh mit dem eine Reise machen, dann gehst du mit dem eine Reise machen, weil der Geist es sagt und du drückst seine Liebe dadurch aus, ja? Oder unterstützt den in dieser Sache, dann machst du das, weil der Geist es dir in deinem Herzen sagt. Paulus, er wird sich auf den Weg machen von den Korinthern weg, wenn der Winter vorbei ist, wird nach Jerusalem reisen, diese Gabe überbringen und dann wird er, so Gott will, weiterreisen nach Rom und dort eben diese Geschwister endlich treffen. Damit möchte ich schließen und ein Amen setzen. Und den letzten Punkt, den werden wir dann tatsächlich nächstes Mal betrachten. Ja, da geht es uns noch zu lang. Lass mich noch beten. Jesus Christus, dir will ich danken, dich will ich preisen. Denn du hast uns zusammengeführt, zusammengestellt als dein Leib, als die Gemeinde. Und es ist etwas Wunderbares. Und ja, im Psalm lesen wir schon, sehr, wie lieblich ist, wenn Brüder einmütig miteinander zusammen sind. Und es ist so ein Segen, Herr. Und wir unterschätzen diese wunderbare Art und Weise der Gemeinschaft und des Segens miteinander. Und ich bin aber so dankbar, dass du uns diese Möglichkeit gibst und ich möchte beten, dass du uns lehrst, sie auch zu gebrauchen und einzusetzen, so wie du uns führst und leitest, jeden Einzelnen, jeden persönlich, Herr. Ich danke dir, dass du uns alle unterschiedlichen Gaben gegeben hast, die wir brauchen und die wir auch benutzen dürfen, um dich zu ehren, um dir zu dienen und auch den Geschwistern zu dienen. Und da bitte ich um deine Gnade, dass du wirklich, Herr, umsetzt und schenkst, dass das Realität wird, dass wir nicht vergeistigt von irgendwelchen Dingen reden, sondern dass es praktisch wird, dass wir unser Leben zu deinem Wohlgefallen wirklich leben und dir Ehre bereiten. Darum bitte ich dich im Namen Jesu Christi. Amen.